Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Hallo, ich bin Margarete Wohlan. Moldau, das ist ein Land, über das wir seit Jahrzehnten immer wieder das Gleiche hören. Es sei das korrupteste Land Europas, das ärmste Land, jeder dort versuche zu fliehen. Aber das stimmt so nicht, zumindest nicht mehr.
Ich bin vor 2 Jahren nach Moldau zurückgekehrt, nachdem ich das Land nach der Schule verlassen und 7 Jahre lang im Ausland studiert und gearbeitet hatte. Wir wissen sehr gut, dass wir uns jederzeit auf einen Job bewerben und gehen könnten, aber wir wollen einfach in unserem eigenen Land leben und versuchen, es zu verbessern.
Sagt Constanza Dohotaru, 24 Jahre jung und als Wächterin der Demokratie unterwegs. So jedenfalls sieht sie sich selbst. Und sie ist nicht die Einzige. Tilku Gries hat sie getroffen. Seine Geschichte beginnt jedoch bei einem Genussmittel, das in Moldau eine lange Tradition hat und immer schon ein Politikum gewesen ist.
Galina steigt einige Stufen einer Betontreppe in den Weinkeller hinunter. Bloß ist dies kein traditionelles, gemauertes Gewölbe mit niedrigen Decken, in denen edle Flaschen lagern würden, sondern eine hohe Halle. Hier wird Traubensaft in meterhohen, zylindrischen Metalltanks vergoren. Und genau danach riecht es auch. Diese Tanks sind ein Herzstück der Weinkellerei Vinuri de Comrat. Für die Technik hier ist unter anderem Galina zuständig, eine Frau um die 50 Jahre. Ihr Arbeitstag endet gleich und sie unternimmt einen letzten Rundgang.
Wir haben hier Weinreben wie Cabernet und Muscat. Außerdem betreiben wir in einem anderen Ort Plantagen mit Avignon, Saperavi und Aligoté. Darüber hinaus bauen wir bei uns auch Riesling an.
Das Unternehmen bezeichnet sich als älteste Weinkellerei im Süden Moldaus. Komrat ist die Hauptstadt des autonomen Gebiets Gagausien. Dessen Landschaft ist hügelig, das Klima mild, die Gegend profitiert von ihrer Nähe zum Schwarzen Meer. Die Vinuri de Comrat lockt in den wärmeren Jahreszeiten auch Touristen an, die auf dem Firmengelände Wein verkosten und campen können.
Hier befindet sich unser Museum. Das Motto unserer Weinkellerei sind Zeilen Maxim Gorkis. Wein ist vor allem Sonne. Es sollen die Menschen leben, die Wein keltern und durch ihn die Kraft der Sonne in die Seelen der Menschen hineinbringen.
Moldau galt in der Sowjetunion als deren Obstgarten. Und die Wirtschaft des osteuropäischen Landes zwischen Rumänien und der Ukraine ist bis heute stark in der Landwirtschaft. Wein ist ein wichtiges Exportgut, erklärt Galina.
Heute haben wir Wein abgefüllt, den wir nach Polen und nach Russland exportieren. Wir machen eine Ladung Wein für China fertig. Ein Fahrzeug hat uns heute in Richtung Baltikum verlassen. Und morgen verladen wir nochmal Wein für Polen.
Die Weinkellerei ist ein erfolgreiches Unternehmen. Nach der Ära des Sozialismus wurde es privatisiert und hat heute etwa 150 Mitarbeiter, sagt Galina. Damit ist es in der Stadt einer der größeren Arbeitgeber.
Das Unternehmen wächst. Wenn wir nicht durch Politiker gestört werden, wachsen wir noch mehr.
Wer sich in Moldau mit Wein beschäftigt, findet sich sofort mittendrin in der Politik. Sofort geht es um die Lage des Landes zwischen der Europäischen Union und den Gegenden, die Russlands Führung als ihre Interessenssphäre betrachtet. Wann immer Chisinau näher an die EU heranrückte, reagierte Moskau gereizt und übte Druck aus. So verbot es zuletzt 2013 die Einfuhr von Wein aus Moldau. Aber Russland differenziert genau, wo es seine Hebel ansetzt. Das zeigte sich, als die Kältereien der Region um Komrat schon bald wieder nach Russland exportieren durften. Grund war wohl, dass Gagausien als Moskau zugewandt gilt. Loyalität sollte also belohnt werden. In anderen Landesteilen Moldaus, wo mehr Rumänisch und weniger Russisch gesprochen wird, ist vielen Menschen die EU näher. Das Zentrum Komrats ist ein großes Rechteck, so groß wie mehrere Fußballfelder, mit einer strahlend farbigen orthodoxen Kirche in seiner Mitte. Die Gagausen haben eine orthodoxe Tradition und sprechen eine Sprache, die dem Türkischen ähnlich ist. Die Gegend geriet Anfang des 19. Jahrhunderts unter die Herrschaft des russischen Zarenreichs, nach dessen Siegen gegen das Osmanische Reich. Eine Straße, die gleichzeitig auch Parkplatz, Taxi- und Bushaltestelle ist, umgibt das Rechteck. Eingeschossige Läden für Lebensmittel, Sportwetten, Handys und Kleidung warten auf Kundschaft. Vor einem kleinen Café, dessen Verkäuferin löslichen Kaffee in kleinen Pappbechern ausschenkt, stehen zum Schutz gegen Nieselregen drei Männer unter einem Sonnenschirm. Ich gehe auf sie zu und frage, ob sie mit mir über ihre Stadt und die Region Gagausien sprechen möchten.
Dazu brauchst du ein Glas Wein und Zeit bis morgen früh. Dann erklären wir dir das,
sagt der eine, der größte von ihnen. Schon nach einer Minute ist klar, sie stehen hier nicht zum Vergnügen. Sie sind arbeitslos, schlagen die Zeit tot und wollen sich gern Luft machen. Ihre Namen erfahre ich nicht, weil sie anonym bleiben wollen. Die Männer sind zwischen 26 und 29 Jahre alt. Einer, ein Stämmiger, wird gleich sehr deutlich.
Gagausien und Moldau sind einfach für den Arsch. Es ist ein kleines Land, das nur aus Korruption besteht. Kurz gesagt, etwas anderes gibt es nicht.
Korrupt seien alle Politiker, ob in Gagausien oder in Moldau insgesamt. Die Männer machen da keine Unterschiede zwischen den Parteien. Moldau, sagen sie einmütig, bräuchte einen starken Anführer wie den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenka oder wie Wladimir Putin. Die würden durchgreifen.
Putin hat einfach und hart gesagt, ihm ist es egal, ob es um Abgeordnete oder sonst wen geht. Gefängnis heißt Gefängnis, das heißt Gerichtsverfahren und Kontrolle. Alle werden gleich behandelt, nicht der eine mehr, der andere weniger. In der Sowjetunion haben alle 90 Rubel Lohn bekommen und alle haben gut gelebt. Heute aber verdienen die einen 1.000 Li, fuck, die anderen aber 100.000 Li.
So jemand wie Putin bekäme es auch auf die Reihe, in dieser Gegend wieder Unternehmen anzusiedeln, sind sich die Männer sicher. Was die Firmen herstellen sollen, außer Obst und Gemüse, wissen sie allerdings auch nicht. Aber Hauptsache, es gibt mehr Arbeit. Denn wenn sie hier mal Gelegenheitsjobs finden, seien die Tage lang und die Löhne niedrig.
Man sagt, in Moldau sterben die Leute vom Alkohol, aber das stimmt nicht. Die Leute sterben von 12-stündigen Arbeitstagen. Dann schläft man nur 5 Stunden, weil man noch im Haushalt zu tun hat. Wegen der niedrigen Löhne, wegen des Stresses, das bringt die Leute um, nicht wegen des Alkohols. Der hilft nur, sich ein bisschen zu entspannen.
Der kleine Stämmige sagt, er habe es mal versucht, im Ausland zu arbeiten, auf dem Bau im russischen Sotschi. Da war das Gehalt zwar besser, aber irgendwann seien ihm seine Papiere weggenommen worden, damit er für weniger Geld arbeitet. Ich frage ihn, ob er stattdessen nach Europa wolle. Er zögert einige Momente lang mit seiner Antwort und dann sagt er:
Naja, die Löhne sind dort gut, aber es gibt viel Dreck, Menschen, die ihre Körper verkaufen. Unsere junge Generation sieht das, verstehst du? Sie wird später mit unseren eigenen Traditionen nichts mehr anfangen können. Sie werden nur so leben. Sie wachen auf, rauchen Gras, ficken und legen sich wieder schlafen. Nur darum geht es. Prostitution, das ist Europa.
Dass es so sei, habe er im Internet gelesen. Anders als diese drei Männer im Zentrum Komrads entscheiden sich viele Moldauerinnen und Moldauer, das Land in Scharen zu verlassen. Eine Statistik zählt 40.000 Wegzüge jährlich, das sind mehr als 100 täglich. Moldau hat nur noch auf dem Papier rund 3,5 Millionen Einwohner, tatsächlich sind es wohl nur noch etwa 2,5 Millionen. Die Abstimmung mit den Füßen über die Situation im Land hat verheerende Folgen für die Sozialstruktur. Viele Kinder werden von ihren Großeltern aufgezogen, weil die Eltern im Ausland arbeiten. Dörfer entleeren sich, als erstes verlassen die Jungen und Ideenreichen ihre Heimat. Während meiner Recherchen treffe ich kaum jemanden, dessen Familie sich nicht über mehrere Länder verteilt, wobei die weitaus meisten nach Europa ausgewandert sind, nicht nach Russland. In einer ganz anderen Region im Zentrum des Landes gerate ich durch Zufall an Christian. Er ist 26 Jahre alt und würde mit seinem Bart und seiner Art in einem beliebigen Hipster-Café nicht weiter auffallen. Aber der studierte Politologe fährt Taxi. Im vergangenen Jahr war er 6 Monate lang im Ausland, hat Pakete ausgefahren in Deutschland. Er habe sein Glück auch in Moldau selbst mal versucht, wollte sich in der Landwirtschaft ausprobieren, weil er ja selbst gesehen habe, wie viele Betriebe brach liegen. Aber Kredite seien nur mit sehr hohen Zinsen zu erhalten und außerdem habe er Bestechung zahlen müssen. Regierung und Behörden interessierten sich kaum dafür, dass kleine Unternehmen Erfolg hätten.
Bei uns ist alles möglich. Wie ich gesagt habe, Moldau ist ein Land der Wunder.
Meint er sarkastisch und erwähnt den Bankenskandal, über den im Land praktisch jeder Bescheid weiß. 2014 ist aus 3 moldauischen Geldinstituten etwa 1 Milliarde US-Dollar verschwunden. Die bis zur Wahl vor wenigen Wochen regierende Demokratische Partei hat kaum ernsthafte Anstalten unternommen, diese Verbrechen wirklich aufzuklären. Dabei trägt nach Meinung vieler Fachleute der junge und steinreiche Geschäftsmann Ilan Shor mindestens eine Mitverantwortung. Er ist bis heute nur in erster Instanz verurteilt, doch die Berufung läuft und läuft, weil die gehorsame Justiz sie immer weiter verzögert. Shor durfte nun zur Wahl kandidieren, wurde tatsächlich Abgeordneter und genießt Immunität. Christian sagt, früher habe er sich sogar politisch engagiert, auf Veränderung gehofft. Aber dann habe er gesehen, wie die Amtspersonen vor allem an sich und ihre Bereicherung denken. Nun will er wieder weg. Aber nicht sofort, denn eine junge Frau hält ihn noch zurück.
In diesem Jahr heirate ich im Spätsommer. Deshalb bin ich zurückgekommen.
Viele sind es nicht, die jung sind, aber ihr Land noch nicht aufgegeben haben. In der moldauischen Hauptstadt Chișinău gibt es ein paar Gruppen, wo sie sich versammeln. Eine von ihnen heißt Occupy Guguța, eine lose Gruppierung von einigen Dutzend jungen Moldauerinnen und Moldauern. Die Anfänge ihrer Bewegung liegen darin, dass sie ein Bauprojekt verhindern wollten, was ihnen gelang. Nachdem dann die Wahl eines europäisch-liberal gesinnten Bürgermeisters in Chișinău im vergangenen Sommer aus fadenscheinigen Gründen nicht anerkannt worden war, hatten sie tagelang protestiert. Constanța Dohutaru, runde Hornbrille und bis vor kurzem noch bunte Haare, sitzt auf einem Hocker im hinteren Raum eines Cafés im Zentrum Chișinăus, dessen Vintage-Einrichtung ein Statement ist. Hier trifft sich die alternative junge Szene der Stadt.
I think it's very important that we as Occupy Guguța we promote the culture of protests.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir die Kultur des Protests fördern, die aus Moldau verschwunden ist, und die Kultur des Wählens. Selbst wenn du deine Stimme ungültig machst, egal, aber du solltest hingehen, weil in den vergangenen Jahren die Leute nicht mehr protestieren und immer weniger wählen gehen. Die Wahlbeteiligung sinkt jedes Jahr, jedes Mal.
Also haben die Aktivisten vor der Wahl Zeitungen verteilt, die sie ihren Worten zufolge per Crowdfunding finanziert haben. Darin haben sie vor allem davon abgeraten, die bis dahin regierenden Demokraten zu wählen. Ebenso wenig empfahlen sie die Sozialisten oder die Partei des Geschäftsmanns Ilan Shor. Zwar gelten die Sympathien der meisten Mitglieder von Occupy Guguța, dem liberalen Bündnis Acum, das Europa zugewandt ist und als halbwegs redlich gilt, aber einig seien sich die Aktivisten politisch längst nicht, sagen sie. Zu groß ist ihr Misstrauen gegen praktisch alle, die in Moldau Politik betreiben.
We call ourselves permanent protest, so we want to be like the guard of democracy.
Wir nennen uns permanenter Protest, wollen so etwas sein wie der Wächter der Demokratie, und zwar jederzeit und immer. Weil selbst wenn sich die Machtverhältnisse ändern, was ja in den vergangenen 20 Jahren ein paar Mal geschehen ist, haben wir ja erlebt, dass sich nichts ändert. Es wird immer noch schlechter.
Constanzas Mitstreiter Catalina und Christian nicken bei ihren Worten. Vertreten Sie eine neue Generation, die Moldau irgendwann zu weniger Misere und mehr Wohlstand verhelfen könnte? Das zu beantworten, ist es noch viel zu früh, denn zurzeit sind die Seilschaften der anderen viel zu mächtig, zumal sie sich vom Wahlergebnis gerade erst bestätigt sehen können. Die Sozialisten haben die meisten Sitze bekommen. Dahinter liegen mit wenig Abstand die Demokratische Partei und das liberale Bündnis AKUM. Auch Ilan Shor ist mit 7 Abgeordneten im Parlament vertreten. Viel Aufbruch erwartet kaum jemand von diesen Verhältnissen. Doch die 29-jährige Constanza hat für sich eine Entscheidung getroffen.
I came back to Moldova, so I left Moldova after high school and I lived and studied abroad and worked for 7 years and then I came back 2 years ago.
Ich bin vor 2 Jahren nach Moldau zurückgekehrt, nachdem ich das Land nach der Schule verlassen und 7 Jahre lang im Ausland studiert und gearbeitet hatte. Wir wissen sehr gut, dass wir uns jederzeit auf einen Job bewerben und gehen könnten, aber wir wollen einfach in unserem eigenen Land leben und versuchen, es zu verbessern. Uns ist klar, dass es ein langer Weg ist, weshalb wir uns keine Illusionen machen. Wir gehen Schritt für Schritt vor.
Welches ihr Ziel genau ist, vermögen die Aktivisten nicht zu sagen. Aber vielleicht ist es das, diese optimistische Offenheit, die ihnen Kraft gibt. Davon, so viel steht fest, werden sie viel brauchen. Denn die Sackgasse, in der Moldau steckt, ist tief.
Tilko Gries über den langen Weg der Republik Moldau aus der Sackgasse. Sie haben es gerade gehört, in Moldau wurde vor 5 Wochen ein Parlament gewählt. Doch die Regierungsbildung gestaltet sich sehr schwierig bis heute. Ich habe vor der Sendung mit Denis Cenușa gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler aus Moldau und arbeitet auch als Redakteur bei der unabhängigen moldauischen Nachrichtenagentur IPN. Meine erste Frage galt den Siegern der Wahl, den russlandfreundlichen Sozialisten. Heißt das, dass die Menschen ihnen am ehesten zutrauen, Armut und Korruption zu bekämpfen, habe ich gefragt?
Ja, die Sozialisten haben die Wahl gewonnen, 35 von 101 Sitzen im Parlament. Aber sie hatten mehr erwartet, mindestens 40 Sitze. Insofern war das ein bitterer Sieg für sie. Aber ja, sie haben recht. So mancher von den Wählern denkt, die Sozialisten würden ihre Probleme lösen. Ich glaube aber auch, dass viele sie gewählt haben, um die bisher regierenden Demokraten für ihre Fehler abzustrafen. Es ist also auch das Ergebnis einer Protestwahl. Deshalb, klar, die Sozialisten sind populär, aber nicht so populär, wie das Ergebnis suggeriert.
Sie sagten gerade Sozialisten. Glauben Sie, dass sie russlandfreundlich sind und dass es eine Verbindung gibt zwischen ihnen und dem Kreml?
Unfortunately, the actions of this party and of their leader, President Igor Dodon,
leider beweist deren Handeln und das ihres Vorsitzenden, des Präsidenten Igor Dodon, dass sie sehr nah dran sind an den russischen Interessen, die Moldau als ihr Einflussgebiet sehen. Sie treffen sich oft mit dem Establishment aus Moskau. Es gibt auch viele Absprachen zwischen den Moldauer Sozialisten und dem Kreml, also viele Ebenen der Kooperation mit den Leuten in Moskau, die ein Interesse daran haben, ihren Einfluss hier zu vertiefen.
Moskau.
Glauben Sie, dass die Moldauer diese Verbindung mit dem Kreml auch so wahrnehmen wie Sie?
Es gibt eine interessante Debatte momentan im Land, angestoßen von den Sozialisten, die jetzt sagen, wir sind nicht russlandfreundlich, sondern pro-Moldau, also nationaldenkend. Damit wollen sie verschleiern, was sie den ganzen Wahlkampf über propagiert haben. Die Bürger nehmen das schon irgendwie wahr, aber nicht die, die sie gewählt haben.
Der sogenannte Reformblock wurde zweitstärkste Kraft. Ist das ein Phänomen, was wir weltweit beobachten? Widerstand gegen das System? Oder steht es in Moldau für etwas anderes?
Dieser Block, AKUM, besteht aus 2 Parteien. Die eine ist die Plattform Yes, die steht für Würde und Wahrheit. Die zweite ist die liberale Partei Solidarität und Aktion. Die beiden zusammen ergeben diesen interessanten Reformblock. Übrigens haben Massenproteste auf den Straßen gegen die Oligarchenpartei der Demokraten dazu geführt, dass der Reformblock gegründet wurde. AKUM sieht sich als Gegner des Establishments. Establishments und der Korruption und als Kämpfer für Reformen. Es ist wichtig, dass diese Themen weiter auf der Agenda bleiben. Doch leider haben sie nur 26 Mandate bekommen. Und das ist zu wenig, um Koalitionsverhandlungen zu führen und eine starke Regierungspartei zu werden.
Yes, but 26, I mean, it's much.
Ja, es ist mehr als erwartet. Und das ist umso erstaunlicher, als dass sie viel schwierigere Bedingungen im Wahlkampf hatten als die anderen. Das wurde übrigens auch von den nationalen und internationalen Wahlbeobachtern bestätigt. Die Demokraten und Sozialisten hatten viele Vorteile. Zugriff auf staatliche Institutionen, auf öffentliche Verwaltungsressourcen. All das konnten sie im Wahlkampf nutzen. Wenn man das alles betrachtet, haben sie echt viel erreicht.
We can say that they won more than they could, yes.
Wer hat Akkum gewählt? Junge Leute oder auch Ältere? Intellektuelle? Wissenschaftler?
Die meisten sind pro-Europa, sind gut ausgebildet und gehören der Mittelschicht an. Für sie bedeutet, Akkum zu wählen, etwas für ihr Land zu tun, damit es sich erholt nach Jahrzehnten des Zerfalls demokratischer Institutionen.
Welche Rolle spielen eigentlich die Medien in Moldau, auch bezogen auf den Wahlkampf und auch danach, jetzt zum Beispiel?
The Moldova is... It's a very interesting case study because
Wir haben in Moldau eine interessante Konstellation, was die Pressefreiheit betrifft. Wir haben die verschiedensten Medien, aber sie konkurrieren nicht miteinander. Die überwiegende Mehrheit wird entweder von den Sozialisten oder von den Demokraten kontrolliert. Und mehr als 60% der Werbeeinnahmen, also Geld, Cash, werden von diesen zwei Parteien einbehalten. Deshalb haben es die wenigen, die nicht von diesen zwei Parteien kontrolliert werden, schwer. Sie müssen sich woanders Unterstützung holen, bei ausländischen Fonds oder Stiftungen oder Spenden. Aus dem Westen.
Sie selbst arbeiten ja bei einer Nachrichtenagentur, die unabhängig ist, IPN. Wie finanziert die sich eigentlich?
Exactly, this is the way my agency is financing itself.
Genauso wie eben beschrieben. Sie bewirbt sich mit Projekten unter anderem auch bei deutschen Stiftungen. Von denen gibt es eine große Unterstützung, das ist toll. Auch von den USA und anderen ausländischen Spendern. Dabei geht es aber immer um die Stärkung der Zivilgesellschaft. Die Idee dahinter, die Menschen dazu zu bringen, sich durch andere, zusätzliche Quellen zu informieren und so eine breitere Grundlage zu haben, zu entscheiden, wohin Moldau gehen soll.
Was erwarten Sie eigentlich von der Regierung, die noch entsteht, und ihrer Beziehung zu Brüssel, zur Europäischen Union? Brüssel hat ja vor den Wahlen sehr stark die Zuschüsse reduziert. Und nun? Wie geht's weiter?
The European Union and the US and member states of the European Union are
Die Europäische Union sowie der gesamte Westen schauen genau hin, was da in Moldau gerade passiert, wie die Koalitionsverhandlungen geführt werden. Diese laufen nicht sehr transparent ab und man weiß auch nicht wirklich, was verhandelt wird und wie. Deshalb haben Außenstehende keine Klarheit darüber, was kommt. Und das ist am schlimmsten momentan in der moldauischen Politik. Dennoch denke ich, dass das mit der EU-Integration weiterläuft, wenn die Sozialisten und Demokraten eine Koalition bilden, wovon ich ausgehe. Und das, obwohl die Sozialisten im Wahlkampf sehr aggressiv gegen die EU und das Assoziierungsabkommen mit der EU gewettert haben. Heute, nach dem Wahlkampffieber, tun sie so, als wäre das nie gewesen, sind smoothie, EU-freundlich. Das ist ein klarer Versuch, die Gesellschaft nicht zu spalten und so die Chance zu vergrößern, an der Macht zu bleiben.
Was steckt eigentlich hinter dieser Haltungsänderung? Brauchen Sie das Geld aus Brüssel?
They definitely need money. Any party.
Nicht nur sie brauchen das Geld. Jede Partei in Moldau braucht es. Moldau ist davon abhängig. Mehr als 20% des Staatshaushaltes stammen aus diesen Mitteln.
It's very much based on this support that we have from international case of Moldova.
Was ist eigentlich Ihre persönliche Hoffnung, Dennis, wenn Sie auf diese Situation schauen? Denken Sie, das wird sich nie ändern? Oder sagen Sie sich, Demokratie zu implementieren ist eben ein langer Prozess?
Wir
haben in den postsowjetischen Staaten sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Es gab Länder, die sich ihre Unabhängigkeit erkämpft haben, Mitglied der EU und NATO wurden und bis heute erfolgreich sind, wie das Baltikum. Daneben gibt es aber auch die anderen Beispiele, Moldau, Georgien und die Ukraine, Länder, in denen Menschen für mehr Demokratie kämpfen, um die Situation im Land zu verbessern, doch sie werden von der EU nicht wirklich unterstützt. Was besser werden müsste, ist, wie die EU und andere westliche Spender ihr Geld benutzen. Ich meine, die Auflagen, die gemacht werden, um das Geld zu bekommen. Sie sollten klug formuliert sein, keine Drohung, den Geldhahn zuzudrehen. Man könnte stattdessen die Unterstützung so ändern, dass die Zivilgesellschaft direkt das Geld bekommt oder Menschen fördern, die kleine Unternehmen gründen. In Moldau ist die Situation schlechter als in Georgien und der Ukraine, aber es gibt Potenzial. Wir haben eine Opposition, die im Parlament sitzt, endlich. Viele Bürger haben sie gewählt. Deshalb bin ich nicht wirklich pessimistisch. Um das System zu ändern, brauchen wir länger als eine Wahlperiode. Und wir brauchen viele Taten und einen langen Atem.
Soweit Denis Cernușa, Politikwissenschaftler und Journalist aus Moldau.